aller Planeten und ihrer Bewohner. Sudit, der beste wohlmeinende Freund. Priya, der liebste. Ishvara, der höchste Herrscher. Himi, auch. Atma, die höchste Seele. Guruhu, der höchste Lehrer. Dhyanam, das höchste Wissen. Abhishtasiddhi, die Erfüllung aller Wünsche. Satapi, dennoch. Lokaha, Personen. Na, nicht. Bhavantam, dich. Andadhi, aufgrund blinder Intelligenz. Sanati, können kennen. Santam, wohnend. Hrit, im Herzen. Badakamaha, weil sie von materiellen, lustvollen Wünschen verwirrt sind. Übersetzung. Mein Herr, das heißt im Gebet, mein Herr, liebster, bester, wohlmeinender Freund, der von jedem über alles geliebt wird. Du bist der Herrscher, die Überseele und der höchste Lehrer. Du gibst uns das erhabenste Wissen und erfüllst uns alle Wünsche. Du weilst im Herzen, aber dennoch sind törichte Menschen nicht in der Lage, dich zu erkennen, da ihr Herz voll von lüsternen Wünschen ist. Erläuterung. Hier wird beschrieben, worauf Torheit zurückzuführen ist. Weil die bedingte Seele in der materiellen Welt voll von den materialistischen und lüsternen Wünschen ist, kann sie die höchste Persönlichkeit Gottes nicht erkennen, obwohl der Herr im Herzen eines jeden weilt. Ishvaraha sarvabhutanam hridesh arjuna tishtati. Es ist auf diese Torheit zurückzuführen, dass man die Unterweisung des Herrn nicht annimmt, obwohl der Herr bereit ist, jeden sowohl von außen als auch von innen her zu unterweisen. Der Herr sagt, Tadami Buddhi Yogam Ktam Yenamam Upayantite. Mit anderen Worten, der Herr hat die Möglichkeit, Unterweisung in Bezug auf hingebungsvollen Dienst zu geben, durch die man nach Hause zu Gott zurückkehren kann. Unglückseligerweise aber wenden sich die Menschen dem hingebungsvollen Dienst nicht zu. Der Herr, der im Herzen eines jeden weilt, kann vollständige Unterweisung geben, wie man zu Gott zurückkehrt. Doch aufgrund lustvoller Wünsche zieht man materialistische Tätigkeiten vor und bringt dem Herrn keinen Dienst dar. Das ist der Grund, weshalb man sich den Wert dieser Unterweisung entgehen lässt. Durch gedankliche Spekulation kann man verstehen, dass man nicht der Körper, sondern spirituelle Seele ist. Doch solange man sich nicht im hingebungsvollen Dienst betätigt, kann das wirkliche Lebensziel nicht erreicht werden. Jetzt kommt, was das wirkliche Lebensziel ist. Es ist sehr, sehr erstaunlich, wie Prabhupada das beschreibt. Der eigentliche Sinn des Lebens besteht darin, zu Gott zurückzukehren und mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu leben, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu spielen, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu tanzen und mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu essen. Dies sind verschiedene Formen von Ananda, spirituellen Glück in spiritueller Vielfalt. Obwohl man durch spekulatives Wissen auf die Ebene von Brahma Bhuta gelangen und seine spirituelle Identität verstehen kann, ist es unmöglich, das spirituelle Leben zu genießen, ohne die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Dies wird hier durch das Wort Abhishtasiddhi angedeutet. Man kann das letztliche Ziel des Lebens nur erreichen, wenn man sich im hingebungsvollen Dienst für den Herrn betätigt. Dann wird einem der Herr die geeigneten Unterweisungen geben, wie man nach Hause zu Gott zurückkehren kann. Mam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Vaskatya De Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mein Herr, liebster, bester, wohlmeinender Freund, der von jedem über alles geliebt wird. Du bist der Herrscher, die Überseele und der höchste Lehrer. Du gibst uns das erhabenste Wissen und erfüllst uns alle Wünsche. Du weißt im Herzen, aber dennoch sind törichte Menschen nicht in der Lage, dich zu erkennen, da ihr Herz voll von lüsternen Wünschen ist. Ja, wir hatten am Wochenende ein Seminar gegeben unter dem Titel Verbindung zur Überseele im Herzen. Und haben dann Wege und Mittel aufgezeigt, wie man in Kontakt treten kann mit der Überseele und auch tatsächlich Unterweisung empfangen kann. Hier in diesem Text des Bhagavatams wird gesagt, was dem eigentlich im Wege steht, dass Krishna zu uns spricht und uns Unterweisung gibt. Es sind einfach andere Wünsche. Wünsche, die sich der materiellen Welt zuwenden. Doch Srila Prabhupada sagt, wenn ein Devotee bemüht ist, wirklich den spirituellen Wünschen nachzugehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Überseele anfängt zu sprechen und den Devotee zurück nach Hause, zurück zu Gott zu weisen. Hier bewegen wir uns auf ein Thema zu, was im Srimad Bhagavatam als Mukti, als Befreiung vom materiellen Dasein bezeichnet wird. Es gibt im Grunde genommen ja verschiedene Kategorien von Menschen, aber die fallen in zwei Kategorien. Den einen ist das, was sie sehen, total wichtig, und den anderen ist das, was sie nicht sehen, total wichtig. Ich habe es nur bewusst so ungewohnt ausgedrückt, dass ich euch noch einmal geistig erreiche durch eine neue Formulierung. Wie kann man sagen, was man nicht sieht, ist einem wichtig. Anders ausgedrückt in einer Formulierung, die euch bekannt ist. Es gibt Materialisten und es gibt Transzendentalisten. Die Transzendentalisten beschäftigen sich mit den spirituellen Themen der spirituellen Welt, der spirituellen Seele. Und es ist eigentlich nicht ganz richtig zu sagen, dass sie das nicht sehen können. Durch spirituelle Übung können sie ihre Wahrnehmung so ein bisschen schärfen und läutern, sodass sie tatsächlich die Seele und die Überseele erkennen in ihrem Leben. Dann gibt es halt die Materialisten, die sind der Welt zugewandt. Nun, die Transzendentalisten beschäftigen sich immer mit dem Thema Mukti, Befreiung von dieser Welt, während die Materialisten Tätigkeiten nachgehen, die sie mehr und mehr an diese Welt fesseln. Es gibt auch unter den Hare Krishna Devotees einige wenige Transzendentalisten und sehr viele, die sich noch mit dieser Welt beschäftigen und diesen Dingen, die dort von Wichtigkeit sind. Und ein bisschen muss sich auch ein Hare Krishna Devotee mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, weil sein Vehikel ein physischer Körper ist und auch ein materieller Geist, der nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Doch wenn der Devotee im Krishna-Bewusstsein tatsächlich wirklich glücklich werden möchte, ist ganz wichtig, dass er oder sie sich irgendwann einmal mit der Transzendenz auseinandersetzt, mit den Dingen, die spirituell sind, die jenseits der Reichweite der materiellen Sinne sind. Ein Großteil unserer 32.000 Gedanken, die wir alltäglich denken, sind Gedanken, die sich immer wieder mit dieser Welt auseinandersetzen, auch von einem Hare Krishna Devotee. So ist es wichtig, im spirituellen Leben anzufangen, sich mit den Dingen, den Dingen der Transzendenz zu beschäftigen und somit mit diesem Thema, was im Bhagavatam als Mukti bezeichnet wird. Wie der Devotee Mukti oder Befreiung von der materiellen Welt erreicht, ist ein total interessantes philosophisches Konzept. Er benutzt Dinge dieser Welt mit einem anderen Ziel, nämlich nicht um die Welt zu genießen, sondern um Krishna damit zufriedenzustellen. Rupa Goswami beschreibt dieses Prinzip so: Iha yasya harya dasya karam mana manasa gira nikilas vas avapyasu jivan mukta sa uchate. Jivan mukta. Jivan mukta heißt, er ist ein Jiva, ein Lebewesen, was befreit ist. Wodurch? Ja, dadurch, dass es seinen Körper, seinen Geist und seine Worte in Krishnas Dienst beschäftigt. Wenn du ein Transzendentalist sein möchtest im Krishna-Bewusstsein, ist es also wichtig, dass du dir täglich die Frage stellst, habe ich meinen Körper in Krishnas Dienst beschäftigt, meine Worte und meinen Geist? Wenn du das tust, kannst du selbst in der materiellen Welt eine befreite, das heißt eine auf spirituellen Boden stehenden Seele sein. Die Schriften geben uns viele Anweisungen und sagen uns, wie wichtig es ist, diesen transzendentalen Bezug im Leben zu haben. Sie sagen, Samashritaye Padapalavang Padam, dass diese materielle Welt ein Ort ist, wo eigentlich auf jeden Schritt und Tritt eine Art Gefahr ist. Die Gefahr ist, dass wir unseren Bezug zu Gott vergessen und dass wir unsere spirituelle Seele, uns selber, ebenfalls vergessen in diesem Vorgang. Und deswegen sagen die Schriften, es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Leben den Muktipada, denjenigen verehren, bei dessen Lotusfüßen die Befreiung ruht. In Krishnas Lotusfüßen ruht Befreiung. Ein Devotee in dieser Welt kann das sehr leicht experimental erfassen, wenn er bemüht ist, an Krishna zu denken und an seine Lotusfüße zu denken, dann kann er sehr leicht von leidvollen Umständen befreit werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt in eurem Leben, dass ihr in einer Lebenssituation wart, wo die ausweglos erschien, dann jedoch ist durch die Gnade der Devotees, der geweihten Krishnas, euer Blick auf die Lotusfüße Krishnas gerichtet worden. Und plötzlich, so wird beschrieben, kommt von diesen Lotusfüßen, wenn man sich auf sie fixiert, kommt plötzlich ein wunderschöner Wohlgeruch ins Leben hinein. Dieser Wohlgeruch der Lotusfüße Krishnas ist, dass der Geist tatsächlich befreit wird vom materiellen Dasein. Nun, für einen Devotee, der auf diesen Weg ist, das heißt, der Weg der Befreiung von der materiellen Welt, dieser Devotee wird wohl damit rechnen können, dass er getestet wird. Inwieweit ist ihm die Transzendenz wichtig oder inwieweit ist er eigentlich noch ein Materialist im Geiste, im Denken, im Fühlen und so weiter. Maya, die täuschende Energie, wird nicht schlafen. Sie wird aufpassen, dass dieser Devotee, der ihrem Königreich entgehen will, der also Befreiung vom Königreich der Maya will, dass der ordentlich getestet wird. Haribol. Mayas Kraft ist sehr stark, die Kraft der täuschenden Energie sehr stark, sehr leicht, dass ein Devotee wie durch die Kraft der täuschenden Energie wieder auf die materielle Ebene, danke, zurückgebracht wird. Maya hat da unglaublich starke Mittel. Zum Beispiel das andere Geschlecht. Für den Mann ist die Frau das andere Geschlecht und für die Frau ist der Mann das andere Geschlecht. Maya hat es so eingerichtet, dass dort, wo das Bewusstsein rauskommt, nämlich in den Augen, eine ganz bestimmte fesselnde Kraft ist, eine ganz bestimmte Maya Shakti. Und so kann es sein, dass nur mit dem Blinken eines lusterfüllten Auges jemand von dem spirituellen Pfad herunterrutscht und sich wieder dem Materiellen, dem Sichtbaren zuwendet und dort ganz fasziniert wird. Das ist eine Möglichkeit. Passiert sehr oft, auch in der Hare Krishna Bewegung. Es gibt richtig so, die Puranas sind richtig voll davon, von sich bemühenden Transzendentalisten, die dann auf die eine oder andere Weise wieder in die Arme der materiellen Welt zurücksinken, auch wenn sie schon ziemlich weit sind. Nur weil Indra, einer der himmlischen, sich also ein bisschen, ja, hat Angst, hier wird jemand sehr machtvoll, und er schickt dann immer gerade ein anderes Geschlecht vorbei. Das passiert also ständig, das ist also ganz voll davon. Und so. Maya wird also nicht schlafen. Und sie kommt an, um uns, sagen wir mal, an einem ganz empfindlichen Punkt zu treffen, nämlich dort, wo unser Wohlgeschmack liegt. Die höchste Form des Wohlgeschmacks in der materiellen Welt ist halt, im Kontakt mit dem anderen Geschlecht zu sehen. Maya wird dort also ansetzen. Denn um den Weg in die spirituelle Welt zu erfolgreich zu beenden, musst du einen anderen, das heißt einen transzendentalen Geschmack entwickeln in deinem Leben und so weiter. Jeder Devotee, der nicht einen spirituellen Geschmack in seinem Leben hat, wird niemals in die spirituelle Welt aufbrechen können. Diese Ruchi nennt man das, dieser transzendentale Wohlgeschmack ist das treibende oder besser noch das ziehende Element im spirituellen Leben. Zieht ein. Wir können uns nicht zwingen, durch Sinnenkontrolle und durch Geisteskontrolle in die spirituelle Welt aufzubrechen. Wir können nur angezogen werden durch Krishnas Barmherzigkeit, zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Ich muss mich immer an diese Geschichte erinnern von Emerson, ein bedeutender, man sagt, literarisch ist er unter den amerikanischen Transzendentalisten einzuordnen. Der lebte im Wald und hatte auch ein Kalb dort. Und das Kalb wollte er abends wieder zurück in den Stall bringen, aber das Kalb wollte nicht gehen. Dann versuchte er, das Kalb zu schieben. Aber das Kalb stellte sich auf stur, machte steife Beine, die es in den Boden rammte, und war unbeweglich. Irgendwann kam die Dienerin zu einer Magd, die da auch den Haushalt besorgte, herbei und sagte sich: Ach, ihr Männer, ihr seid so nutzlos, wie ihr auch ausseht. Nahm so einen Finger, tauchte den Finger in Milch ein und tat den Finger, der mit Milch überzogen war, in das Mäulchen des Kalbes. Das Kalb kam auf den Geschmack, und dann brauchte die Magd nur so ein bisschen so in Richtung Stall zu gehen, und das Kälbchen folgte natürlich dem, wo der Geschmack war. Und so ist es halt seit unvordenklichen Zeiten, nicht nur in den nichtmenschlichen Lebensformen, sondern auch in den menschlichen. Du folgst immer deinem Geschmack. Deswegen ist es im Bhakti-Yoga nur möglich, den Anfechtungen Mayas, die also den Devotee Hindernisse in den Weg stellt, den Anfechtungen Mayas zu überwinden, wenn man einen höheren spirituellen Geschmack macht. Und das ist ganz wichtig. Im Bhagavatam wird so ein bisschen der Geschmack der Nicht-Devotees, und das ist der Geschmack von uns allen, jedenfalls gewesen, beschrieben. Ich möchte euch ein bisschen vorlesen, sodass ihr wisst, was reformiert werden muss, unser Geschmack halt. Mir wird so ein bisschen das materielle Leben auf den Arm genommen, und ich glaube, das ist sehr schön, am Morgen das zu hören, damit man sich den Tag über spirituell einstellen kann. Es werden ein paar Fragen gestellt. Leben die Bäume nicht? Atmen nicht auch die Schmiedebälge in den Schmieden der Schmieden? Schaut euch um. Verschütten nicht auch die Tiere ihre Samen und fressen? Die Menschen, die im Grunde genommen den Hunden ähneln, den Schweinen, den Kamelen und auch den Eseln, die lobpreisen immer solche, die keinen transzendentalen Geschmack haben und niemals den Spielen von Lord Krishna zuhören. Lord Krishna ist ja derjenige, der von allen Übeln Befreiung gewährt. Jemand, der nicht den Botschaften über die wunderbare Kraft und die fantastischen Tätigkeiten der Persönlichkeit Gottes zugehört hat und nicht laut die Lieder gesungen hat oder gechantet hat, die über den Herrn sind. Man sollte wissen, seine Ohren sind noch wie die Ohrlöcher der Schlangen. Die Schlangen hören gar nicht durch diese Ohren, nebenbei gesagt. Die hören sie durch die Vibration, die am Boden sind und die von ihrem Bauchnerven wahrgenommen wird. Und sie haben solche Leute, die nicht über Krishna chanten und ihn lobpreisen, haben ja eine Zunge wie die eines Frosches. Schaut euch den oberen Teil des Körpers an. Obwohl er gekrönt sein mag durch einen seidenen Turban, ist er nichts als eine schwere Last, wenn er sich nicht verneigt vor der Persönlichkeit Gottes, der Befreiung gewähren kann. Und schaut euch die Hände der Materialisten an, obwohl sie dekoriert sind mit glitzernden und gleißenden Armreifen, sind sie doch wie die Hände eines Toten, wenn sie nicht im Dienst der Persönlichkeit Gottes Hari beschäftigt werden. Die Augen, die niemals auf die Detis schauen, sind wie diejenigen Augen, die auf den Faunfedern abgedruckt sind. Und die Beine, die sich nicht zu den heiligen Orten bewegen, sind ja wie Baumstämme. So geht es einfach weiter. Der Geschmack der Nicht-Devotees wird beschrieben. Und es wird uns dann empfohlen, diesen Geschmack aufzugeben, indem man einen höheren Geschmack entwickelt, indem man über Krishna bewusste Themen hört. Hier heißt es, Themen über Krishna sind wie Wellen aus Nektar. Wenn solch ein Nektar nicht ins Ohr kommt, dann ist das Ohr nicht besser als das Loch einer aufgesprungenen Muschelhorns. Solch ein Ohr ist eigentlich nicht für irgendein Ziel geschaffen worden. Lord Krishna hatte einmal das gezeigt, als er zur Yamuna fuhr mit seinem Devotee Arjuna, das war nach der Schlacht von Kurukshetra, und Krishna wollte Arjuna sagen, dass er noch keinen Anlass hätte, stolz auf seine spirituellen Errungenschaften zu sein. Sie hielten an mit ihrer Kutsche vor einem verwesten Körper, an dem ein Schakal herumnippelte. Sie bemerkten, dass der Schakal nicht fraß. Krishna fragte daraufhin den Schakal, warum isst du denn nicht? Warum machst du nicht das, was typisch ist für deine Lebensform? Oh, sagte daraufhin der Schakal, ich muss erstmal durch Schnüffeln feststellen, ob die Beine überhaupt zu heiligen Orten gegangen sind. Sonst kann ich die nicht essen. Diese Beine sind unberührbar für mich. Und ich muss sehen, ob die Augen die Deities gesehen haben. Sonst sind sie zu verschmähen und von verunreinigender Natur. Ich muss sehen, ob die Arme sich in den Dienst Krishnas beschäftigt haben. Sonst will ich nichts zu tun haben. Ich will sie nicht berühren, diese Arme. Nur, ich esse nur den Körper eines Devotees. Haribol. Damit ist jetzt, soll keine Einleitung zu unserem Frühstück gegeben werden, sondern es soll ein Punkt gemacht werden. Dieser Chakal war ein Transzendentalist. Er legte Wert darauf, reine Nahrung zu essen. Und für Chakale sind nun mal Hülsen, Körperhülsen, die nicht mehr bewohnt sind. Das ist der Nahrung anscheinend. So, Krishna wollte auf diese Weise seinem Devotee Arjuna zeigen, dass er es wichtig ist, ein Transzendentalist zu sein. Und er benutzte ein Chakal, um durch ein Chakal zu ihm zu sprechen. Dieser höhere Geschmack, und das war unser eigentlicher Punkt, von dem wir ausgehen, wird immer wieder den Versuchungen unserer alten Gewohnheiten ausgesetzt werden. Immer wieder werden unsere Angewohnheiten kommen, die materielle Welt zu genießen. Und die einzige Möglichkeit, diesen höheren Geschmack zu etablieren und tief einzusenken in unser Bewusstsein, besteht darin, dass wir wiederholt über Krishna hören. Seh mal, im spirituellen Leben geht es eigentlich um einen einzigen Begriff, nämlich um darum, dass man Ekanta wird, dass der Geist sich auf eine Sache ausrichtet. Ekanti Bhakti, einpünktige Bhakti. Deswegen gibt es auch den philosophischen Begriff des Ishta Devatas, des auserwählten Herrn des Herzens, auf den sich ein Devotee fixiert in seinem oder im spirituellen Leben. In der Bhagavad Gita beschreibt Srila Prabhupada dieses Konzept im 18. Kapitel, den Text 65, wo die verschiedenen Aktivitäten eines Devotees beschrieben werden. Das heißt, der Devotee soll auf Krishna denken, er soll Krishna dienen, er soll Krishna verehren und er soll ihm seine Ehrbietung darbringen. Diese Tätigkeiten, was die erreichen werden, ist, dass der Geist sich wirklich ganz und gar auf Krishna fixiert und sich nur noch mit Krishna beschäftigt. Ihr wisst, was passiert, wenn man einem Menschen dient, einem Menschen verehrt, an einen Menschen denkt, und diesen Menschen vielleicht sogar Ehrbietung darbringt, nicht? Dann ist es ganz natürlich, dass man sich ganz mit dem Menschen beschäftigt. So, das Prinzip der Bhakti ist, dass wir einfach Tätigkeiten tun, die uns dazu bringen, dass sich unser Geist ganz ausschließlich mit Krishna beschäftigt. Prabhupada hat einmal seinen Devotees so ein bisschen gesagt, es hilft nur eins, ihr müsst verrückt werden nach Krishna. Liebe hat nämlich dieses irrationale Moment, wo eine völlige Fixierung stattfindet. Das ist ganz wichtig. Und das wird nur durch Hören erreicht. Erstmal durch Hören, dann durch Lobpreisen, dann kommt die Erinnerung, die Smaranam, dann kommt der praktische Dienst zu dem Ishta Devata und so weiter. Wenn wir zum Beispiel Tätigkeiten ausüben im Krishna-Bewusstsein, wird uns nicht empfohlen, einfach nur tätig zu sein, sondern im Geist dabei uns zu erinnern, dass man das für Krishna tut. Eine Ehrbietung, die wir im Tempel machen, wird gar nicht als Ehrbietung akzeptiert, wenn nur der Körper beschäftigt ist. Das Wichtigste bei der Ehrbietung ist der Geist, der sich, hört, ehrbietig vor die Lotusfüße der Person senkt. Also wenn man in die Ehrbietung geht, dann visualisiert man, dass der Geist zu den sich auf die Lotusfüße des Herrn legt. All das sind Übungen, die also helfen sollen, dieses Prinzip. Ekanti Bhakti, das ist, dass der Geist, der mit so vielen Themen beschäftigt ist, sich nur noch mit Krishna beschäftigt. Großvater Bhishma sagt im Augenblick seines sehr glorreichen Hinwegscheidens, sagte, nun soll mein Geist, der sich mit so vielen Themen befasst hat, Varnashram Dham und die Etablierung der Dynastie und so weiter, nun soll er nur noch zu Krishna gehen. Das ist, worum es eigentlich geht im spirituellen Leben. Und unser ganzes spirituelles, unser Sadhana ist ausgerichtet, um das zu tun. Nun, dieser Sadhana funktioniert dadurch, dass man eben über Krishna hört, dass der Geist durchs wiederholte Hören sich da richtet. In Briha Bhagavatamrita werden die Herrlichkeiten Krishnas mit einem Pilgerplatz verglichen. Ein Pilgerplatz hat eine bestimmte Kraft. Wir haben gerade im Tessin wieder von einem Devotee gehört, der nach Vrindavan ging und dort diese Kraft des Vrindavans an genau anderthalb Tagen gespürt hat. Die restlichen 9,5 Tage hat er sich mit politischen Dingen befasst und hat nichts gespürt, sondern nur die materielle Energie. Aber er hat gesagt, an den anderthalb Tagen, wo ich mich nicht mit weltlichen Dingen beschäftigt habe, sondern mit Krishna, habe ich plötzlich gemerkt, was für eine Kraft in den heiligen Orten liegt. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir zu diesen heiligen Orten hingehen, dann tritt man ja in ein anderes Bereich ein, ein Kshetra. Als wir nach Muktinath gegangen sind, war das so stark. Wir sind mehr oder weniger müde, je nach Jugend und Energie gemessen, eingetreten und sind plötzlich in dieses Chetra, Muktinath Feld hineingegangen. Muktinath ist einer der Befreiung vom materiellen Dasein gewährt. Es war fast spürbar, dass man von einem Bereich in den anderen hineinging. Es war also, lässt sich ungefähr vergleichen, wenn du aus dem Tessin kommst durch den St. Gotthard-Tunnel, dann merkt man das auch. Vor dem St. Gotthard-Tunnel ist es warm und sommerlich und italienisch so ein bisschen angehaucht. Und nach dem St. Gotthard-Tunnel ist es kalt, frisch, und ein bisschen die Nordschweizer Mentalität, die sich deutlich unterscheidet von der Südschweizer Mentalität. Es ist ein deutliches, man kann das so beim Reisen sehr deutlich merken, weil man feinfühlig ist für Atmosphären. So, das Chetra oder der heilige Ort ist ein Ort, in dem diese zwei Energien da sind, das, was einen vom materiellen Dasein befreit, und das, was eine Anziehung zu Krishna verwehrt, also gewährt. Im Nektar der Hingabe wird gesagt, dass jeder, der nach Vrindavan geht und der die Pfauen hört und die Yamuna beobachtet, sofort ein Gefühl der großen Anziehung für Krishna hat. Könnt ihr das bestätigen, Shivatma und Paramshreya? Ihr wart ja auch, oder kommt regelmäßig eigentlich dorthin, ne? Ich weiß, Gaura Shiromani war, glaube ich, für ein ganzes halbes Jahr da. Ne? Du merkst vielleicht, Vrindavan ist irgendwo eingesenkt in deinem Bewusstsein als etwas, was sehr, sehr anziehend ist, weil er eben diese Kräfte sind. So, Sanatana Goswami sagt, dass das Erzählen über Krishna und das Hören über Krishna, nicht direkt mit Krishna zu beschäftigen oder Krishna-bewussten Themen, hat auch diese Kraft. Der Geist wird einfach von dieser Kraft genommen, dieser atmosphärischen Kraft oder besser noch ausgedrückt, dieser spirituellen Kraft. Wir werden befreit von materiellen Sorgen und unser Geist wird eben, und das ist so wichtig, angezogen zu Krishna. Ganz wichtig, ganz wichtig. wer diese, Prabhupada hat einmal seine Devotees so beobachtet und er hat gemerkt, dass nicht bei allen das so kam, dass sie einen spirituellen Geschmack entwickelten und deswegen auf der materiellen Ebene weiter herumlungerten. Und er sagte einmal, meine einzige Kritik an euch ist, dass ihr nicht genug lest. Ihr lest ja gar nicht. Wie soll denn da der Geschmack kommen? Ihr hört ja gar nichts über Krishna täglich. Wie soll denn das klappen? Nicht? Das hat er gesagt und dann davon hörten wir. Wir waren, lebten im Hamburger Tempel und Prabhupada hatte gesagt, das sei seine Kritik an seinen Schülern und dann haben wir alle angefangen zu lesen und dann hat Prabhupada auch diese Sache inszeniert, dass die Tapes aufgenommen wurden von seinen Lectures und verschickt wurden und wir haben dann immer seine Vorlesungen gehört und ist das natürlich wieder eingeschlafen. Und dann kam als die nächste Unterweisung von Srila Prabhupada in den Hamburger Tempel. Er hatte damals das Chaitanya Charitamrita übersetzt und hatte eine Vorab-Übersetzung vor der Veröffentlichung des Buches an uns geschickt. Der Text ging ungefähr so. Die Menschen werden kräftig und energiegeladen, indem sie Getreide zu sich nehmen. So ist es auch mit dem Devotee, der regelmäßig über Lord Chaitanya und über Krishna hört. Er wird kräftig und energiegeladen. Derjenige jedoch, der nicht regelmäßig diese transzendentalen Berichte hört, wird schwach werden im spirituellen Leben und als Folge davon von der transzendentalen Ebene herunterfallen. Vielleicht habt ihr das bei euch schon mal gemerkt, dass man schwach wird und von der transzendentalen Ebene heruntergeht, weil man einfach nicht die nötige spirituelle Kraft mehr in sich hat. So, das sind also ein paar Punkte zu diesem Punkt, dass durch Shravanam, durch das Hören der spirituellen Themen tatsächlich ein Geschmack entstehen kann. Denn diese transzendentalen Themen sind mit einer bestimmten Kraft ausgestattet, einer Kraft, die man deutlich verspüren kann. So deutlich, wie man sie verspüren kann, wenn man zu einem heiligen Pilgerort wie Vrindavan oder Sridhar Mayapur geht. Oder auch Muktinath, also irgendeinem Tirtha. Tirtha sind so ein Überschneidungspunkt, wo es von der materiellen in die spirituelle Dimension geht. So ist auch das Hören über Krishna, da entsteht eine Schnittstelle, die wir übergehen. Wir gehen von der materiellen Ebene zur spirituellen Ebene. Denn diese Geschichten sind, oder diese Themen sind eben Tirthas für den Geist. Nicht so sehr für den Körper, sondern für den Geist. Wenn man richtig zuhört, kommt der Geist zusammen zum Überschneidungspunkt, ne, wo der die materielle Ebene verlässt und auf die spirituelle Ebene kommt. So, das ist, warum immer so sehr auf das Hören und Chanten Wert gelegt wird. Das Bhagavatam geht sogar so weit zu sagen, dass jemand, der nicht regelmäßig hört, und dabei wird wieder sehr Wert gelegt, dass er innerhalb der Parampara hört und nicht irgend alle möglichen Geschichten durcheinander hört, sondern in der Parampara, wo er Einweihung genommen hat. Solch ein Mensch, der also nicht regelmäßig in der Parampara hört, er wird als Atmaha bezeichnet, jemand, der sein eigenes Selbst tötet. Yes. Und die Devotee muss da sehr darauf Acht geben, dass er nicht ein Selbstmörder wird in seinem spirituellen oder ihrem spirituellen Leben. Das ist ganz wichtig. Ja. Spirituelles Leben, weil es eine transzendentale Orientierung hat, beruht auf zwei Säulen, die man sozusagen in dieser Welt instand haben muss. Ihr könnt auch selber prüfen, ob ihr diese Säulen habt. Eine Säule ist Vairagya und eine andere Säule ist Vidya. Loslösung von der materiellen Welt und Vidya, spirituelles Wissen. Nun, diese beiden Dinge sind im Kali-Yuga ausgesprochen schwach. Loslösung und Wissen, sehr schwach. Ihr merkt es vielleicht auch, wenn ihr euer Leben untersucht, wirklich Loslösung zu haben. Es geht einem immer so, wenn man pilgert und diese Leute sieht, die nur so ein kleines Bündel haben und alles ist da drin, in dem kleinen Bündel. Ist einem klar, naja, ich hier mit meinem Westkoffer. Und Wissen, ja, dass man sich das überhaupt alles merken kann, ist auch sehr schwach entwickelt. In dem Padma Purana wird erzählt, dass Narada Muni einst auf seiner Reise durch die heiligen Orte nach Yamuna, zur Yamuna kam und dort eine wunderschöne Frau sah. Eine wunderschöne, sie sah aus wie eine Göttin und sie weinte. Denn vor ihrem Boden lagen zwei ausgewachsene Männer, die aber verhungert waren und sehr krank aussahen. Narada Muni kam zu der wunderschönen Frau und fragte, was ist hier da? Sie sagte, mein Name ist Bhakti. Meine beiden Söhne, Vaidagya, Loslösung, und Vidya, sind hier mit mir. Und die sind so krank und so schwach. Es ist darauf hinzufügen, also zurückzuführen, dass wir im Kali-Yuga leben. Mitten im Kali-Yuga. Meine Söhne haben einfach nichts mehr gegessen richtig. Ihre Loslösung. Die sterben, sie siegen. Und ich weiß nicht, was ich tun kann. Selbst hier im Vrindavan, am Ufer der Yamuna, finden sie nicht mehr Kraft. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Oh, sagte Narada Muni, der Mitleid hatte für Bhakti. Was soll denn aus Bhakti werden, wenn kein Vairagya und kein Vidya da sind? Dann ist sie wie eine Mutter, die klagt und die geschwächt ist durch diese Klage. Nicht? Auch Bhakti. Ein Bhakta, der sich ganz und gar mit der materiellen Welt befasst und der keinerlei Wissen hat von Krishna und so weiter und der nur Rasakatha lauscht, der wird selbst in Vrindavan, wo der Rasa nur so fließt, die Yamuna nur so fließt, nicht zu Kräften kommen. Bei Vairagya und Vidya, diese Dinge, auf die so Wert gelegt wird von Prabhupada, sind schon wichtig, solange man nicht auf der Ebene der spontanen Hingabe ist. So, was sollen wir bloß machen? Sagte Narada Muni sich. Und er hatte die Idee, er ging irgendwo hin, und hörte dann, ging in die Himalayas und hörte in einer Sitzung, dass eben diese Dinge, Vairagya und Vidya, gekräftigt werden, wenn man regelmäßig das Bhagavatam hört. Alle Kantos, von Anfang bis Ende, immer wieder, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter und bis zum 12. Kanto und dann wieder von vorne. Das ist eine unglaubliche Kraft. Und diese morgendlichen Bhagavatam-Vorlesungen sind eigentlich eingerichtet, damit die Devotees diese Möglichkeit haben, immer wieder gestärkt zu werden in ihrer Bhakti und auch in ihrer Vairagya und in ihrem Vidya, in ihrem Wissen. So kann man, das kommt, wenn man in Kontakt kommt mit dem Bhagavatam. Hier ist wieder die Kraft des Bhagavatams, wird dann gelobpreist, Nashtaprayeshu Abhadreshu, dass die unerwünschten Dinge im Herzen, die also uns den Geschmack abklemmen, ich glaube, so kann man in Schweizerdeutsch sagen, den Geschmack abklemmen oder wegbringen. Diese unerwünschten Dinge im Herzen werden entfernt durch das regelmäßige Hören des Srimad Bhagavatams und dann durch das Dienen eines reinen Gottgeweihten. Und das ist so der Vorgang, auf dem wir so stehen. Ja, ich möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich alles Gute wünschen, dass in euch das spirituelle Wissen erblüht, sodass ihr den spirituellen Vorgang des Krishna-Bewusstseins mit Freude und auch mit viel Erfolg in eurem Leben anwenden könnt und so diese Geschmacksverfehlung heilen könnt und einen spirituellen Geschmack entwickelt an spirituellen Dingen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja das Besondere am Bhakti, dass man sich nicht versucht, ja, den Geist zu zwingen. Ja, ich bin hier ans Ende gekommen. Hoffentlich konntet ihr ein paar Dinge rausziehen, die ihr in eurem Leben praktisch anwenden könnt. Heute Morgen haben wir was gelesen, da waren ihr noch nicht alle gegenwärtig. Da wurde über Entschlossenheit gesprochen und es werden zwei Eigenschaften empfohlen für einen entschlossenen Menschen. Er sollte nach regulierenden Prinzipien handeln und er sollte seine Versprechen, die er gibt, bemüht sein, diese durch praktisches Handeln zu zeigen. Das ist Entschlossenheit. Eine interessante Definition, fand ich. Ne? Krishna zum Beispiel hat Versprechungen gemacht, seine Devotees zu beschützen. Und dann sind ein paar Beispiele aufgeführt, wie er das tat. Auch angesichts großer Schwierigkeiten hat er seine Versprechen eingehalten. Gut. Hare Krishna, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Param Shreya Prabhu.
Du sprachst, dass man über die Erzählung Krishnas aus der Paramahara.
Ja.
So, heutzutage gibt es manchmal unterschiedliche Meinungen, wie weit ausgedehnt dieses Verständnis von Parampara geht. Hättest du da vielleicht einen Hinweis?
Wie weit? Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hören in dem Sinne, wie wir eine Einweihung gehört bekommen haben, wie wir unterrichtet werden in unserem spirituellen Leben. Denn das, was wir aufnehmen und was unser spirituelles Leben kräftigt, muss harmonisch sein mit den Diksha-Mantren, die wir haben, den Unterweisungen, die wir bekommen und so weiter. Wenn es da einen Missklang gibt, kann das uns nicht nähern in unserem spirituellen Leben und das unserem Ziel weiterbringen. Es ist interessant, dieses Thema wird sehr behandelt in der vedischen Wissenschaft um den transzendentalen Klang. Da gibt es ja diese verschiedenen Vedas, wie zum Beispiel dem Rig Veda, und da gibt es jetzt verschiedene Traditionsfolgen, wie die bestimmte Mantren intonieren und chanten. Zum Beispiel gibt es einmal nach oben und eine andere Traditionsfolge, die den Mantra, die den Rigwand lehrt, ist so halb dazwischen. Nicht? Und nun wird gesagt, wenn jetzt ein Schüler in einer bestimmten Traditionsfolge, wo also dieser Klang auf eine bestimmte Weise unterrichtet wird, von einer anderen lernt und das dann praktiziert, dann kann er nicht das gleiche Ergebnis erreichen, weil da kommt es in der Wissenschaft zu Überschneidungen. Nicht? Die Systeme sind nicht kompatibel. Du bist doch ein Herausgeber von einer Zeitung. Du weißt, wie wichtig es ist, dass die einzelnen Computerfeinheiten da kompatibel ineinander übergreifen. Du kannst einen tollen, also hier kommt jetzt ein Bereich, von dem ich absolut nichts weiß und auch nicht wissen. Also ich habe nicht das Bedürfnis, weil so viele qualifizierte Menschen da sind. Aber ich glaube, ein Apple und ein Macintosh geht nicht, oder? Gut, gut. Und die mögen stimmig sein in sich selber, nicht? Weil die ein bestimmtes System haben, aber sie sind inkompatibel. Nicht? So ist es auch, wenn man von verschiedenen Richtungen hört, deren Siddhanta leicht anders ist, der Verständnis von Sadhana anders ist. Das kann ein Spiritual nicht lehren, obwohl das gut sein mag. Es wäre jetzt falsch, das jetzt zu kritisieren, das andere. Nicht? Die lehren auch ihre Anhänger Einpünktigkeit und Ekranta Bhakta, und wenn sie das gut machen, dann werden ihre Devotees das auch verwirklichen können. Aber die Vermischung ist nicht so gut. Das wird nicht so gut sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir total, dieses Prinzip müssen wir erstmal verstehen. Wenn das klar ist, können wir den nächsten Schritt machen. Prabhupada hatte einmal, die Vodis kamen mal zu ihm, wir möchten so diese kleinen, vielen kleinen Geschichten über Krishna so gerne hören. Wo kriegen wir das denn her? Sagte Prabhupada, frag die Britschbasis, die wissen die. Nicht? Weil es ist klar, die leben da und so weiter. Nicht? Frag die Britschbasis. Was damit gemeint ist, ist Itihasa. Itihasa sind diese Sachen, die so im Volksmund auch überliefert werden. Aber das wird nur funktionieren bei einem Devotee, der die Siddhanta kennt, der von seiner Sampradaya. Und das ist, der Prabhupada hat das einmal gesagt, aber sonst hat er auch gesagt, man muss schon achten, wo man hört. Besonders Devotees, die philosophisch nicht so stark sind, die werden durch dieses Hören hier und da Problemchen kriegen. Ne? In Britschbasis gibt es manche Familien, die setzen den Deity mit sich am Tisch und speisen in den Deity. Die opfern das nicht vorher, denn er ist ja Teil der Familie. In ihrem Verständnis. Ne? Wenn das jetzt ein westlicher Devotee macht, der wird sich zudecken mit Meilen von Apparatas, von Vergehen. Nicht? Weil wir gehen durch den Pfad der Vaidi, ohne durch den Pfad der Regeln und Regulieren zu kommen, werden wir niemals unser Gottferne wegkriegen. Die sind nicht mehr Gottferne, die Britschbasis, die sind sehr, sehr nahe. Nicht? Und Chaitanya Mahaprabhu hat dieses Prinzip sehr akzeptiert, hat dieses Prinzip sehr deutlich gelehrt, als er Jagadananda Pandit vier Unterweisungen gab, bevor er nach Vrindavan ging. Er sagte zu Jagannatha Pandit, klettere niemals den Govardhan-Berg hoch. Und was du hörst, wenn du hörst, du solltest immer unter dem Schutz von Rupa und Sanatan Goswami sein, diesen Acharyas Rupa, der Rupanuga Sampradaya, nicht solltest. Solltest immer unter dem Schutz von Rupa und Sanatan Goswami sein. Und misch dir ja, sei nicht zu vertraut mit den Britschbasis, weil die haben einen anderen Stil als dein Stil. Sei nicht zu vertraut mit dem, es wird gefährlich für dich werden. Und dann war noch eine vierte Unterweisung. Und bleib nicht zu lange. No, das weiß ich jetzt nicht. Die vierte Unterweisung, da will ich nicht spekulieren. Aber das waren die Unterweisungen an Jagadananda Pandit. Klettere nicht den Govardhan-Berg hoch. Ja, ihr lacht, die Britschbasis, die machen das. Das ist kein Problem für die. Und was war noch? Bleib unter dem Schutz von Rupa und Sanatan. Also höre von denen. Und sei nicht zu intim, also mit den Britschbasis, weil die haben einen ganz anderen Stil. Für die ist das okay, aber für Jagadananda Pandit nicht, und für die wird es zu einer Schwierigkeit kommen.
Mit anderen Worten, man sollte immer bei seiner Wurzel
bleiben. Ja, und die verstehen. So wie man das tut, wird man sehr glücklich im spirituellen Leben, weil man das Gefühl hat, man wird genährt durch das, was kommt. Aber ein entwurzelter Mensch, eine Wurzel des Spiritualist. Deswegen heutzutage, man muss vorsichtig sein, also die Devotees, die nach Vrindavan gehen und nicht diese Wurzel haben, an jeder Ecke ist ja jemand, der wirbt für seine Sache. die kommen manchmal ganz schön verwirrt und durcheinander nach Hause. Also, Gora Shiromani. Sehr wichtig, ja. Wir sind eine Familie, eine. Auch interreligiöser Dialog ist schon sehr wichtig. Es ist aber gut, wenn das von Devotees gemacht wird, die ihre Wurzeln kennen. Nicht? Und es ist wichtig, dass dieser Dialog in einer vorsichtigen Art und Weise geschieht. Da gibt es halt so ein menschliches Element immer von Werbung und Anhänger machen und so weiter, die das erschwert. Man muss sehen, wer auch frei von diesen menschlichen Elementen ist, und so dass es da nicht zu unliebsamen Überschneidungen und Verwirrung kommt. Sehen wir bei dem, es ist das gleiche Prinzip wie das interreligiöse Prinzip. Prabhupada sagte einmal zum Papst, wir arbeiten zusammen. Es geht gegen den Materialismus. Und suchte den Kontakt mit dem Papst. Nicht? Also, wir haben die gleichen Ziele. Aber so ist es ganz gewiss mit den Gaudias auch. Es ist nur sehr wichtig, darauf Acht zu legen, dass keine Verwirrung kommt dabei. Nicht? In Sachen von, dass nicht die Devotees verwehrt werden. Und das ist nicht immer gut gelaufen in der Vergangenheit. Da werden plötzlich Dinge thematisiert, die zum Beispiel die leicht unterschiedlich sind. Der Jiva, die Jiva-Thematik, dem, wann es an der Zeit ist, über bestimmte Themen zu hören, welchen Schwerpunkt im Sadhana gelegt wird und so weiter. Und das geschieht da, diese Sachen, wenn das menschliche Element da ist, von Anhänger werben und sich durchsetzen und Vorherrschaft. Das sind nicht sehr reife spirituelle Prinzipien. Wir sollten sehr vorsichtig sein als ISKCON, dass wir das andere nicht etwa, weil es anders ist, jetzt verteufeln. Das ist ganz wichtig. Da würden wir eine sehr große Unreife machen und schlecht über andere reden. Aber was wir kritisieren müssen, ist dieses Werben und dieses Verwirren von Devotees und sich durchsetzen, was leider beobachtbar ist, nicht an einigen Stellen. Das ist daher schwierig, den Mittelweg zu finden. Aber es ist wichtig, dass wir das machen. Man muss auch sehen, wo Foren sind, wo man etwas zusammen unternehmen kann. Zum Beispiel sehr gute Foren sind gemeinsam die heiligen Namen chanten. Das wird auch in Indien oft gemacht, diese großen Kirtan-Umzüge. Das ist, sich im Yuga-Dharma zu treffen, das ist ein gutes Forum. Gut, dann nochmal den Text und dieser Satz, dieser Satz ist der Satz der Sätze. Also der Text nochmal: Mein Herr, liebster, bester, wohlmeinender Freund, der von jedem über alles geliebt wird. Du bist der Herrscher, die Überseele und der höchste Lehrer. Du gibst uns das erhabenste Wissen und erfüllst uns alle Wünsche. Du weißt im Herzen, aber dennoch sind törichte Menschen nicht in der Lage, dich zu erkennen, da ihr Herz voll von lüsternen Wünschen ist. Und sagt Prabhupada so schön, der eigentliche Sinn des Lebens besteht darin, zu Gott zurückzukehren und mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu leben, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu spielen, mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu tanzen und mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu essen. Dies sind verschiedene Formen von Ananda, spirituellem Glück in spiritueller Vielfalt. Gut, dann wünsche ich euch einen sehr schönen Tag im hingebungsvollen Dienst. Wir haben heute, das möchte ich auch unseren Devotees aus Norddeutschland sagen, ihr seid ganz herzlich eingeladen, zum Govinda zu kommen. Wir haben im Govinda Kulturtreff ein schönes Programm. Es geht über das Thema das Tor zum spirituellen Leben. Ist aber auch für die Bodhis, die schon länger dabei sind, interessant. Ich habe da was Besonderes vor. Das muss jetzt eine Überraschung bleiben. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Sisi Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Gaur Prema Nandi Hari Hari Bol.